Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Die Interviewpartnerin, die mir da online gegenüber sitzt, habe ich in 3D, in echt kennengelernt bei einer Veranstaltung da in Tirol. Und es hat ein paar Dinge gegeben, die sie gesagt hat, die man gedacht hat, oh, das klingt interessant. Mit ihr will ich mal genauer und näher drüber sprechen. Und mir kommt vor, das ist so interessant, dass wir das gleich für euch, liebe Zuhörende, aufbereiten und euch in dieser Podcast-Folge oder Podcast-Folgen bereitstellen werden. Denn mir gegenüber sitzt jemand, der welche eine beeindruckende Vita hat. Ich habe den Namen gegoogelt und ich habe es im Vorfeld schon gesagt, ich habe es erst mal schauen müssen, ist das wirklich alles Sie? Kann man das alles in so ein junges Leben reinpacken? Ich habe da vor mir nicht nur eine Doktorin sitzen, sondern eine Professorin. Und zwar auf der Uni Graz schon gewesen und in Oslo habe ich gesehen. Und jetzt in Kufstein tätig als Head of People and Culture und nach wie vor tätig als Vortragende im Bereich der Ethik. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Gespräch, wo es das auch hinbringen wird. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Martina Schmidhuber.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
Danke, Martina. Ja, Head of People and Culture. Klingt irgendwie so nach HR. Ist es aber auch nicht. Oder wie ist denn das jetzt genau? Was machst du?
Ja, es ist tatsächlich so, als ich die Stelle angetreten habe im Oktober 2024, also eben, wie du richtig gesagt hast, vorher war ich an der Uni Graz und wollte dann nochmal in die Wirtschaft gehen. Und da habe ich die Abteilung als HR-Abteilung übernommen, Human Resources. Und ich habe aber gemerkt, also einerseits, da ich ja von der Ethik komme, dass der Begriff so einen negativen Beigeschmack hat. Ja? Also der Mensch als Ressource, als Arbeitskraft, die wir nutzen für ein Unternehmen. Das hat irgendwie so ein Unbehagen in mir ausgelöst. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass wir hier in der Abteilung viel mehr machen als HR im klassischen Sinne. Ja, das verbindet man ja dann oft auch so mit Roll-ups für die Lohnverrechnung oder auch wirklich sehr viel Verwaltung. Und bei uns ist es was sehr Agiles, wo wir mit vielen Projekten arbeiten. Ich mache jetzt in 2 Wochen mit meinem Team einen Design Thinking Workshop, ja, wo wir sagen, was können wir alles noch tun, um unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden in den Unternehmen zu stärken, die eben mehr sind als eine humane Ressource, sondern wir wollen, dass es den Mitarbeitenden gut geht, dass sie in der Unternehmenskultur mitwirken können, an der Unternehmenskultur diese mitprägen können. Und deshalb ist die Bezeichnung People and Culture viel treffender.
Verstehe. Ansatzweise. Also da können wir noch ganz lange drüber sprechen. Ich nehme mal an, also so Dinge wie Gehaltsabbrechen und so weiter, ist trotzdem nur wichtig, weil wahrscheinlich ist das auch den Mitarbeitenden wichtig. Und gleichzeitig seht ihr die, ich sage es provokant, Ressource Mensch mehr als wie nur eine Ressource, sondern wirklich als aktiven Mitarbeitenden, als jemanden, den man begleitet, oder den man inspiriert, motiviert.
Genau, also die Gehaltsabrechnung liegt bei uns tatsächlich auch vollkommen in der Lohnverrechnung. Ja. Also wir haben schon Überschneidungen natürlich, aber bei uns liegt wirklich mehr dieser kreative Teil. Und es geht um Recruiting, also über das werden wir heute hoffentlich noch sprechen, über die Ethik des Recruitings auch. Und es geht uns eben auch darum, Mitarbeiter zu binden. Ja. Jene, die wir schon da haben, was können wir machen, dass sich die im Unternehmen auch wohlfühlen? Was wollen die? Damit sie sagen, ja, das ist das Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, länger zu arbeiten und wo ich auch bereit bin, was zu investieren. Ja, dass es nicht nur ein Job ist, sondern mehr als Arbeit. Das ist unser Ziel und deshalb geht es eben um deutlich mehr. Ja, aber das ist gut auf den Punkt gebracht gerade.
Ja, ich hale ja immer mit dem Begriff Work-Life-Balance, gell? Weil das implizit sagt es ja, es gibt die Arbeit und es gibt das Leben. Was bedeuten würde, Arbeit ist nicht, ja, also du merkst schon, ich kann sich nicht fertig reden. Ja, das ist ja Irrsinn. Ja, also ich habe so den Eindruck, du arbeitest daran, dass es genau anders ist, dass Arbeit ein sehr wertvoller und schöner Teil des Lebens ist.
Genau, weil wenn man sich ehrlich ist, ne, es ist einfach so, dass wir sehr viel Lebenszeit in unserer Arbeit verbringen, vor allem wenn man Vollzeit arbeitet und auch einen Job hat, wo man eben zum Beispiel am Wochenende arbeiten muss, so wie es bei uns eben ist. Mhm. Wir sind ja für die Vivier Hotels in Österreich zuständig und für das Sieben. Das sind Hotels, die Ganzjahresbetriebe sind, Gesundheitshotels. Und wo es eben darum geht, dass man auch an einem Sonntag für die Gäste da ist. Ja? Und da muss ich schon gern arbeiten, dass ich auch die Sonntage investiere. Und das ist Lebenszeit.
Ja, ja. Und darf dazu sagen, Sie haben, glaube ich, um die 1200 Mitarbeiter, ne?
Genau,
die da, für die du da verantwortlich zeichnest. Also es ist schon eine schöne Kohorte. Plus das noch an allerhand Standorten. Also du hast die nicht alle jeden Tag steil im Zugriff.
Genau, also
und,
wenn ich, ich kann die Struktur gern kurz erklären. Also der Vivier-Konzern besteht eben aus 10 Hotels in ganz Österreich mit 1200 Mitarbeitenden. Also das heißt eben dann ungefähr 20 Mitarbeitern pro Hotel. Und wir haben in Tirol, in Bad Hering 2 Hotels, da gehört auch das 7 dazu, das jetzt nicht ganz so in Richtung Gesundheit, mehr in Richtung Wellness geht. Dann haben wir das Vivier Hotel in Umhausen, das wären eben dann die 3 in Tirol. Dann haben wir eines in Bad Gäusern, 2 in Kärnten, Bad Bleiberg und Bad Eisenkappel, auch wunderschön gelegen. Das ist so das, was mir auch so gefällt an diesen Vivier Hotels, dass die immer in wunderschöner Landschaft eingebettet sind. So, sind so Orte zum Durchatmen. Und 4 Hotels haben wir in Niederösterreich, nämlich in Bad Fürslau, in Bad Traunstein, das ist schon im Waldviertel, und in Bad Schönau zum Landsknecht und Bad Schönau zur Quelle. Das sind eben diese 10 Standorte. Und wir versuchen in der Zentrale, und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, wir versuchen in der Zentrale, diese 10 Hotels zu unterstützen, die ja doch dann sehr individuell sind. Und wir wissen ja alle, dass schon mentalitätsmäßig zwischen Niederösterreich und Tirol da doch einiges dazwischen liegt. Ja. Also, und die werden natürlich unterschiedlich geführt und trotzdem versuchen wir bestmöglich hier die Unternehmenskulturen und auch die Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern.
Und du hast eben zuerst gesagt, ja, wenn man arbeitet da am Wochenende und an Feiertagen und so weiter und so fort.
Genau.
Und zusätzlich noch in einem als Wellness, zum Teil auch Reha, glaube ich auch, also in einem gesundheitsbezogenen Umfeld. Ja. Pflege ist jetzt der falsche Begriff, allerdings geht es ja darum, dass die Kunden von euch dort, um sich zu erholen, gesund zu werden, ein gutes Umfeld brauchen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man Feiertag, Sonntag und so weiter arbeitet, sondern auch noch eine gute Stimmung reinbringt und das auch gern macht und nicht nur so tut, als ob, weil das spürt man natürlich als Gast. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ihr ein gutes Umfeld bei euren Mitarbeitern habt.
Genau. Wenn ich das kurz korrigieren darf, es ist nicht Reha, sondern es ist Kur. Also das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Mhm. Kurgäste und es geht auch um Gesundheitsprävention, also um Gesundheitsförderung, also Krankheiten vorzubeugen. Also man kann durchaus auch als Privatgast in ein Vivier-Hotel fahren und sich da gute Behandlungen zukommen lassen, damit man einfach gar nicht erst krank wird. Aber wir haben natürlich auch viele Gäste, die dann eben schon, was haben wir das dann auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen tatsächlich. Okay. Also das sind dann diese 3-wöchigen Kuren, wie man sie kennt.
Ja. Ja, ja. Siehst du, überschneiden wir uns jetzt wieder. Wir schauen auch, dass wir vorbeugend viel machen bei unseren Kunden in der Infrastruktur, dass es gar nicht zur Notwendigkeit gibt, dass wir die IT auf Kur schicken müssen.
Ja,
ist oft schwieriger zum Argumentieren, gell, dass man was macht, bevor was passiert, als wenn man dann Dinge repariert. Also das ist in der Medizin ähnlich wie bei uns in der IT. Du hast was Wichtiges angesprochen, ethisches Recruiting. Mhm. Und da kommen wir dann ja schon wieder jetzt in unsere Digitalecke rein, weil ich nehme mal an, ihr werdet auch sehr viel digital rekruten und möglicherweise auch ein paar Prozesse dahinter haben, die uns dann hinleiten zu Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Was ist denn da aus deiner Sicht aktuell wirklich genau zu beachten, beziehungsweise wo sind da deine Schwerpunkte?
Ja, einerseits ist es natürlich so, dass wir ganz viel, was so Employer Branding und Recruiting betrifft, natürlich nicht mehr in Print machen. Also das ist wirklich, wo man sagen, das machen wir zielgruppenspezifisch, weil wir ja wirklich mit allen Generationen arbeiten, also von Mitarbeiterseite. Also wir haben natürlich Lehrlinge für die klassischen Hotellerieberufe, aber wir haben auch ältere Menschen, zum Beispiel unsere Ärztinnen und Ärzte sind oft schon älter und wollen noch ein bisschen arbeiten. Ja? Und die sagen dann eben auch noch 15 Stunden pro Woche in einem Vivier-Hotel als Kurärztin. Also das heißt wirklich, alle Generationen sind hier vertreten. Und deshalb schauen wir natürlich, dass wir einerseits die Älteren, also älter im Sinne von 50 plus ansprechen, ja, die eben auch noch eine Zeitschrift durchblättern. Aber uns ist sehr bewusst, dass wir die Lehrlinge oder die Lehrlingsinteressentinnen nur erreichen, wenn wir da über Social Media gehen. Also wir haben einen ganz tollen TikTok-Kanal, den eine Mitarbeiterin von mir regelmäßig bespielt. Wir sind natürlich auf Instagram und Facebook, was ja auch eher schon für die anscheinend Älteren ist. Ne? Das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, dass das nicht mehr die ganz Jungen sind. Also wir haben ganz viele digitale Kanäle, über die wir dann unsere zukünftigen Mitarbeitenden erreichen wollen, aber auch die aktuellen, ja, dass die auf dem Laufenden gehalten werden. Wir haben auch immer wieder Mitarbeitendenvorstellungen. Wir berichten von unseren Veranstaltungen. Wir hatten jetzt im März 2025 einen Lehrlingswettbewerb für alle Vivier-Lehrlinge, wo sie sich beweisen konnten. Ja, also das war einfach so ein Highlight des Jahres, dass die zeigen können, was sie schon gelernt haben und da auch wirklich wertgeschätzt werden in einer großen Veranstaltung, die wir hier in Kufstein organisiert haben. Und das ist so das eine, ja, dass wir dieses Employer Branding natürlich digital machen und diese Art von Recruiting oder einfach auch die Präsentation des Unternehmens. Und andererseits geht es natürlich im Recruiting schon auch darum, bei den klassischen Stellenanzeigen, dass wir das dann auch auf unserer Website dann gut präsentieren. Also da haben wir auch einfach gemerkt, seit wir Bilder von echten Menschen auch auf unserer Website haben. Also als ich gekommen bin, habe ich gleich mal gemerkt, okay, wir müssen viele tolle Fotos von den echten Mitarbeitenden hier machen. Seit wir das so präsentieren, ist der Rücklauf nochmal besser. Ja? Und wir haben als eines der wenigen Unternehmen in diesem Bereich, also in dieser Branche, die Möglichkeit zur WhatsApp-Bewerbung angeboten. Also das läuft auch jetzt schon seit November letzten Jahres. Und merken auch, also das ist schon ein Zugang, den die Leute nutzen. Es ist sehr niederschwellig natürlich. Also das war so ein bisschen auch unsere Sorge. Ja, sind da das wirklich ernst meinen? Bewerben Sie sich die überhaupt WhatsApp? Aber das ist einfach eine Strategie, mit der die Leute auch gut umgehen können. Und wir bekommen sehr gute Bewerbungen über WhatsApp. Ja? Das ist nicht so, dass das nur die sind, die das am Sofa nebenbei machen. Also das hat gar nicht so viel mit KI zu tun, ich weiß.
Das ist ja alles Digitalisierung. Ja.
Genau, Digitalisierung. Und bei der KI ist es so, dass wir schon merken, dass es ganz wesentlich ist, dass diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung bleibt. Also was man natürlich machen kann, ist, dass man Stellenausschreibungen mit Unterstützung von KI formuliert. Weil, und das ist so der Punkt, wo man sagen kann, das ist auch ethisch total nachvollziehbar oder ethisch auch nicht verwerflich, dass wir hier durch die KI auch Impulse bekommen, auf die man vielleicht selbst gar nicht gekommen wäre. Ja, dass man sich die KI als Unterstützung holt bei einer Ausschreibung. Dass man sagt, ah ja, genau, das wäre eine Idee für diesen und jenen Job. Ja, nachdem wir eben sehr breit gefächert sind, haben wir eben die klassischen Gastronomie- und Hotellerieberufe, dann die Gesundheitsberufe natürlich, eben wie du schon festgestellt hast, eben durch die Therapie und die Kur haben wir Physiotherapeuten, Therapeutinnen, Diätologinnen, Sportwissenschaftlerinnen. Das sind alles Berufe, die bei uns in den Hotels vertreten sind, bis hin zu Ärztinnen und Ärzten. Und da ist es schon möglich, dass man sich das einfach nochmal genauer anschaut. Was kann hier die KI noch zusätzlich liefern an Input, was in einer Ausschreibung sinnvoll wäre? Das Wichtige ist halt, und das ist, glaube ich, schon fast trivial, jeder, der sich so ein bisschen mit KI beschäftigt, weiß das, dass immer noch ein Mensch drüber schauen muss. Ne? Also man soll sich nie auf die KI verlassen. Man kann sich Impulse holen durch ChatGPT zum Beispiel, aber es wäre natürlich Wahnsinn, wenn man sagt, ja, das schieße ich jetzt so raus als Stellenanzeige und schaue nicht mehr drüber. Also die KI quasi als Partnerin in solchen Verfahren, wo man sagt, ja, da brauche ich jetzt vielleicht noch so eine Idee, irgendwas, was vielleicht anders ist und kann damit weiterarbeiten. Genauso ist es dann auch bei den Interviewfragen. Ja. Wenn wir dann jemanden einladen, kann man natürlich auch sagen, welche Fragen es, dass man nicht immer die klassischen Standardfragen hat. Was kann man da vielleicht die KI für Impulse geben? das wäre genauso eine Linie, die wir dann fahren würden.
Mit dem noch drüber schauen, was die KI produziert oder das noch menschlich kontrollieren, greift man dann ja auch natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen auf, die wir haben, wo genau das gefordert ist im Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Also, dass man da die Automatisierung als Unterstützung nimmt, allerdings nicht eben als Automat, der dann gegebenenfalls auch noch Entscheidungen darüber trifft, wenn man einstellt oder nicht, gell, Gott bewahre.
Ja.
Und weil du ChatGPT gesagt hast, dann muss ich natürlich Mistral sagen. Die Zuhörer werden sich jetzt so denken, der ist wieder mit seinem Mistral. Unbedingt, ne, das Frankreich, europäisches Sprachmodell Mistral. Und da, auch da natürlich muss man hinterfragen, was das so von sich gibt, ganz klar.
Genau.
Jetzt hast du in deinem Portfolio, wenn ich so nennen darf, hast du ja auch Vorträge im Bereich Ethik der KI drinnen stehen. Ja, das finde ich spannend, die Formulierung auch, Ethik der KI. wie siehst du da den Zusammenhang oder wo treffen da Ethik und künstliche Intelligenz aufeinander?
Also die Ethik ist ja immer die Theorie unserer Moral und die Moral ist das, was wir im Alltag leben. Das heißt, wenn wir jetzt uns mit KI unreflektiert beschäftigen, und eben sagen, ja, das nutze ich jetzt eben für die Erstellung von Stellenausschreibungen oder ich nutze es eben bis hin zu dem, dass ich sage, ja, die KI soll schon die Bewerbungen vorsortieren, dann zeigt es schon für jeden, der das ein bisschen sensibler ist, dass man hier eine Reflexion braucht. Wir müssen da auf eine Metaebene gehen und das anschauen, was kann die KI, was kann sie nicht und wo kann sie auch gefährlich unter Anführungszeichen werden. Ja, ich möchte überhaupt nicht, weil das ist halt immer so ein ethischer Job, da irgendwas mit einem erhobenen Zeigefinger zu verteufeln. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr sinnvolles Tool, mit dem wir arbeiten sollten, das wir uns zunutze machen sollen, aber einfach auch zu schauen, wo müssen wir aufpassen, ja? Wo soll es nicht zu einem slippery slope kommen, das ist in der Ethik so ein geflügeltes Wort, also der rutschende Hang, dass man sagt, jetzt sind wir da plötzlich in einem Fahrwasser, da wollten wir gar nicht rein. Und jetzt läuft so viel über KI und wir können es nicht mehr steuern. Und wir wissen ja, dass dann diese selbstlernende KI, dass da oft dann die Programmierer gar nicht mehr so genau wissen, wie funktioniert das jetzt, weil man es nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist genau die Aufgabe der Ethik, zu schauen, wo müssen wir aufpassen, wo soll man es vielleicht nicht einsetzen, die KI. Ja? Also das ist deshalb die Ethik der KI, also zu fragen, was ist das Vorteilhafte, aber eben auch insbesondere das Problematische im Umgang mit der KI?
Also so eine Art gesellschaftliche Verhandlung auch, nicht? Was wollen wir, wie wollen wir damit umgehen?
Durchaus.
Und ich bin jetzt wenn ich jetzt sage, ich bin kein Ethiker, stimmt das denn überhaupt? Also ich bin kein Fachmensch in dem Bereich, so, das will ich damit ausdrücken. Allerdings glaube ich, dass sich diese Einschätzung der Ethik auch über die Zeit ändern kann, oder? Weil wenn man so zurückschaut in unserer Kultur, waren dann doch Dinge gang und gäbe, wo man halt sagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Es ist auch einem Wandel unterworfen, oder?
Ja, genau. Natürlich muss man immer die gesellschaftlichen Veränderungen mit berücksichtigen und wir haben jetzt Möglichkeiten, die gab es einfach vor 20, 25 Jahren noch nicht. Ja? Also das hätten wir vielleicht nicht gedacht. Ja? Also es ist, wenn du daran denkst, wie es noch den Knight Rider im Fernsehen gab, ja, das ist auch toll.
Echt, oder? Sind wir ähnlicher Jahrgang, oder was?
Ja, ich vermute. Genau, und das war ja irgendwie wirklich so voll futuristisch und so. Ne? Und jetzt parken die Autos wirklich selbst ein, die reden mit einem, ja, es ist alles schon sprachgesteuert. Die bremsen für einen, ja. Also es ist wirklich, wir sind da so schnell und so rasant fortschrittlich, dass es schon auch immer der Ethik bedarf, wo man sagt, okay, wo müssen wir aufpassen? Einfach so ein bisschen im Hintergrund mitzudenken, was können wir in einer Gesellschaft nicht wollen? Und deshalb finde ich auch ganz wichtig, und das zeigt halt wieder, dass ich doch aus der Wissenschaft und Forschung komme, dass in Forschungsprojekten, auch wenn es um Technik, KI, um Digitalisierung geht, immer auch EthikerInnen einbezogen werden von Anfang an und nicht nur am Ende, wo dann gesagt wird, ja, ist okay, können wir so machen, dann wirklich zu sagen, okay, das geht jetzt in eine Richtung, die vielleicht nicht ganz so günstig ist, kann man dann auch eine Variante B bei der Entwicklung ausarbeiten, die dann vielleicht auch menschenfreundlich ist. Weil letztlich geht es ja darum, dass die KI dem Menschen dienen soll und nicht wir uns dann der KI unterwerfen müssen. Also da geht es immer insgesamt bei der Digitalisierung um den sogenannten digitalen Humanismus. Also wir als Menschen sollten weiterhin im Vordergrund sein und nicht uns von der Digitalisierung dann bestimmen lassen müssen, weil wir es übersehen, weil die Entwicklung so schnell geht und gerade das Selbstlernende ist natürlich spannend. Ich verstehe das total, dass Techniker und ITler da aufspringen und sagen, wow, was wir da alles machen können und das können wir noch gar nicht einschätzen. Aber umso mehr bedarf es da uns der weichen Wissenschaften, der Skills von jemandem, der da vielleicht doch mit dem bisschen erhobenen Zeigefinger sagt, passt's auf.
Spannend, ja. Also, habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Digitaler Humanismus, das erinnert mich so an, ich glaube, ähnlich, wenn ich sage, KI ist nur ein Werkzeug. Was wir damit machen, ist wie ein Messer, sage ich mal. Mit einem Messer kann ich mein Brot schneiden oder kann ich jemanden ums Eck bringen. Irgendwann haben wir mal festgestellt, nein, als Gesellschaft wollen wir das nicht, dass wir das Messer dazu verwenden, um jemanden ums Eck zu bringen. Wir verwenden es bitte zum Butterschmieren und zum Brot schneiden. Obwohl beides möglich wäre. Also das Werkzeug gibt es her. Ne? eben auf diese oft wird ja angesprochen, ja, mehr regulieren als zu Tode. Wenn man jetzt gerade gesagt hat, knallt weiter und so, ist mir eingefallen, die ersten Fahrzeuge, die ersten Kraftfahrzeuge, die es gegeben hat, da hat ja vorne weg jemand gehen müssen mit einer roten Fahne und diese Fahne schwenken, also Achtung, Gefahr, da kommt ein Fahrzeug und war eh unüberhörbar, das laute Gewirk da. Und entsprechend langsam, dass da vorne wer gehen hat können. Also Fox D, wie sowas sich dann durchsetzt. Ist spannend, gell? Und trotz dieser Einschränkungen sind wir sehr autoaffin geworden. Und jetzt haben wir halt wieder zu dem Zeitpunkt, wo die künstliche Intelligenz kommt und nicht recht weiß, was soll das. Und man halt sagen, da muss vorne wer mit der roten Fahne vorweglaufen. Bin gespannt, wo uns das hinführt.
Ja, schöner Vergleich, ja. Schöne Analogie.
So, also jetzt müssen wir nochmal kurz zurückschlankern zu deinem Geschäft. Du hast im Personalbereich, so, da waren wir. Merkst du oder merkt ihr jetzt so einen, durch diese neuen Werkzeuge, bleiben wir mal bei dem Begriff, jetzt nicht nur KI, sondern grundsätzlich, was es so gibt, auch ein verändertes Verhalten der Bewerber oder auch der Mitarbeitenden? Wie macht sich das im Alltag bewerkbar?
Ja, dass schon alles schnelllebiger ist. Ne? Also eben, wie du schon gesagt hast, wir sind, glaube ich, ähnlicher Jahrgang und wir haben halt noch schöne Bewerbungsbriefe geschrieben, auch mit Mappen per Post dann abgeschickt. Also ich bin jetzt ein Dreivierteljahr in der Firma und habe noch nie eine Bewerbungsmappe gesehen. Ja? Also das macht man einfach nicht mehr. Es ist alles elektronisch. Wir kriegen eben über unser Formular oder eben inzwischen über WhatsApp die Bewerbungen und das ist auch okay so, ja. Also gerade in unserer Branche, sage ich auch, ist es natürlich viel wichtiger, dass das Leute sind, die andere Fähigkeiten mitbringen, als dass sie ein schönes Bewerbungsschreiben, ein Anschreiben formulieren können. Ja. Also wir wollen Leute, die leidenschaftlich gern kochen, die Lust haben auf Gastronomie, die leidenschaftlich gern Gäste bedienen, bewirten, im Service was leisten. Und wir brauchen da eben jetzt niemanden, der sich da eine Stunde lang Gedanken macht, wie überzeuge ich jetzt die Personalerin oder eben auch die Hoteldirektorin von meiner Persönlichkeit, ja, oder warum ich diesen Job will. Ja, die meisten Leute müssen arbeiten und die meisten Leute wollen eine Ausbildung machen. Und da freuen wir uns dann, wenn wir dann mehr Zeit fürs persönliche Gespräch wieder haben, ja, dass wir sagen, wir antworten auch sehr rasch. Also das ist natürlich auch die Idee dahinter, wenn man das alles etwas schnelllebiger oder niederschwelliger auch gestaltet, dass wir dann sagen, okay, wir antworten innerhalb von 2 Arbeitstagen und die wissen dann, komme ich in Frage oder nicht, werden eingeladen und dann nimmt man sich Zeit fürs Gespräch, um den Menschen wirklich kennenzulernen. Also das zeigt aber auch gerade im Recruiting-Prozess, kann uns das sehr helfen, ja, dieses Schnelle der Digitalisierung, weil man eben weniger Zeit mit Bewerbungsunterlagen sichten verwendet, als wenn man sagt, okay, CV, was hat der gemacht? Was hat der für Schulnoten? Ist das relevant jetzt für unsere Lehrstelle oder kann der irgendwas, was er dann in seinen Hobbys im Kurz-CV niederschreibt, was super für uns ist, ja, weil er irgendein Interesse hat, was genau zur Gastro passt. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil und das machen wir uns schon auch zunutze. Also, dass wir die Digitalisierung nutzen, um die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wieder zu stärken.
Und aufs Wesentliche zurückzuführen, oder?
Genau, ja.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.